Um euch ein wenig einzufangen, habe ich noch mal eine Folie geschrieben, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Mir ist ganz wichtig, dass der Fisch total unwichtig ist. Oder dass er genau die Wichtigkeit hat wie der kleine Wurm, der in Kapitel 4 in eine Wurzel hineinbeißt, damit dieser Rizinus nicht mehr blüht, sondern stirbt. Das Wichtige an dem Buch ist, und das sollten wir auch in der Kinderarbeit immer wieder vor Augen haben, legt nicht den Fokus auf die Mittel, auf die Werkzeuge, die Gott einsetzt. Ein Paulus und ein Petrus sind unwichtige Leute. Wir als Menschen sind unwichtig. Wichtig ist immer der Gott, der dahinter steckt, der irgendetwas benutzt. Und das kann ein Wurm namens Ansgar sein oder ein Fisch namens Fisch. Von daher, das Wichtige, was das Buch sagt, ist nicht, oh, guck mal, der Wal oder der Fisch, sondern das Wichtige ist, dass Gott sich dort als heiliger Gott präsentiert, als ein souveräner Gott und als ein Gott der Gnade. Ich hatte zweitens darauf hingewiesen, Geschichte ist wahr. Die Engländer haben es einfacher als wir. Die Engländer haben zwei Wörter für das Wort Geschichte. Sie haben Story und History. History ist Geschichte, wie sie im Geschichtsbuch steht. Und eine Story kann auch von John Grisham geschrieben worden sein, einfach so ein Roman. Und für mich ist das Buch Jona keine Story, sondern es ist History. Tatsächlich geschehene Geschichte. Und wir kommen mit unserem Glauben, wenn wir logisch denken können, in ganz große Schwierigkeiten, wenn wir sagen, nö, Buch Jona glaube ich nicht. Dann haben wir an anderen Stellen argumentative Schwierigkeiten. Und meine Ermutigung war, glaube an einen allmächtigen Gott, der Wunder tun kann. Klingt sowas von selbstverständlich, aber viele Christen haben das mittlerweile aufgegeben. Dann habe ich einen längeren Punkt darauf verwendet, dass Gott gerne zweite Chancen gewährt und wollte dich ermutigen, auch wenn du völlig in die Toilettenschüssel reingegriffen hast in deinem Leben, Gott kann dich wieder reinmachen. Und das sage ich aus meinem eigenen Leben heraus auch. Ich habe Dinge in meinem Leben, wo vielleicht keiner davon weiß, aber wo ich sage, dass Gott mich trotzdem weiter strampeln lässt, vielleicht sogar hier vorne als Prediger dienen lässt, das ist der Gott der zweiten und dritten und bei mir sicherlich hundertsten Chance. Und von daher möchte ich euch ermutigen, gebt nicht auf, egal was ihr angestellt habt. Und der vierte Punkt ist, Gott züchtigt jeden, den er liebt. Das haben wir an Jona gesehen, da haben wir ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und es ist wichtig, dass wir das anerkennen und nicht die Züchtigung als ein Anti-Liebesbeweis, sondern als ein Pro-Liebesbeweis verstehen. Wenn du gezüchtigt wirst von Gott, ist das ein Beweis der Liebe. Denke nicht bloß, weil es dir dreckig geht, hat Gott dich nicht mehr lieb. Sondern anerkenne, dass Gott auch züchtigt und weiche dieser Korrektur nicht aus. Soviel zu heute Morgen. Der zweite Teil steht unter der Überschrift der beklagenswerte Unterschied zwischen Jona und Gott. Da haben wir nochmal diese Skizze von vom Mittelmeer und allem, was davon östlicher ist. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem Licht das sehen. Ich habe noch ein bisschen rumgespielt. Hier das Mittelmeer, hier Israel, Nord- und Südreich. Und Jona flieht gen Westen, obwohl er eigentlich gen Osten hätte marschieren müssen. Wenn unsere Tontechnik jetzt mitmacht, die Kollegen haben ja ganz schön um was umgesteckelt, hören wir jetzt noch mal ungefähr 2 Minuten den Eckhard Soniden aus dem Hörbuch, von dem ich vorhin schon was vorgespielt habe. Es geht darum, dass, also Eckhard Soniden spricht ja den Jona, der über sein eigenes Leben berichtet und Jona liegt jetzt schon im tiefen Bauch dieses Schiffes, das ganze Meer ist aufgewühlt, der Sturm ist da und in dieser Situation befinden wir uns und hören wir mal, was er so denkt.
Plötzlich weckte mich der Schiffseinheit. Das Schiff droht mit einer Brüche, schrie er, und jeder solle zu seinem Gott reden. Heiden sagten, das Ungläubige musste nicht zum Gebet antworten, dem Propheten des einzigen oder mächtigen Gottes. Ich merkte sofort die Gefahr, als ich aus der Koje stieg. Das Schiff schlenderte und stampfte heftig, die Balken und Planken ächzten. Ich stieg an Deck, längst lang die Segel gereift und alle überflüssigen Geräte über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Überall hasteten aufgeregte Seeleute herum. Andere beteten zu ihren Göttern. Die Wellen klatschten aufs Deck und untermalten mit ihrem Tösen das Heulen des Sturms und das Schreien der Menschen. Als die Angst und die Gefahr auf dem Höhepunkt war, wussten sie sich nicht mehr zu helfen. Sie beschlossen, das loszuwerfen, um auf diese Weise von ihren Göttern gezeigt zu bekommen, wer unter allen ein so großer Sünder sei, dass ihnen dieses Gericht treffen soll. Den wollten sie den Meeresgöttern opfern, im Klartext über Bord werfen. Ich lächelte über diesen faulen Zauber, bis auf einmal alle von ihren Rüsseln aufblickten und mich ansahen. Da erst fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Gott hatte den Sturm geschickt. Mir galt das. Mehr noch, er hatte sie sogar der Heiden bedient, um durch ihr loszuzeigen, dass ich der Übeltäter war. Mir stockte der Atem. Blitzartig war die Erkenntnis da. Es war aus mit mir. Gott hatte mich eingeholt. konnte nicht entfliehen. Es hatte gar keinen Zweck, die Seeleute um Erbarmen zu bitten. Ich wusste ja, dass Gott mich loslassen würde, bis ich meine Schuld gesühnt hatte. Ja, ich war schuldig. Ich, der Mann Gottes, hatte dem Herrn ins Gesicht abgesagt, als er mir befahl, den Gehorsam willentlich und wissentlich verweigert. Darauf konnte es nur eine Antwort geben, den Tod. Die Seeleute waren gar nicht so blutrünstig, wie ich mir das gedacht hatte. Ich hatte mich in ihrer Angst sogleich über die Reling zu stoßen, damit ja der Sturm schnell aufhören sollte, fragten sie mich aus, woher ich käme, welchem Volk und welcher Religion ich angehörte, was mein Beruf sei und was ich denn übrigens getan hätte. Wirst du rühren, wie sie sich mühten, das Unvermeidliche zu vermeiden. Ich gab bereitwillig Auskunft, dass ich dem Gott diene, sagte ich, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat, und dass ich vor ihm floh. Vor Scham wäre ich am liebsten in den Decksplanken verschwunden, als sie mich verständnislos ansah. Wie kann man denn vor dem Gott übers Meer fliehen, von dem man weiß, dass er das Meer gemacht hat? Wie kann man sich vor dem Gott im fernen Westen verstecken wollen, von dem man glaubt, dass er der Herr über die Enden der Erde ist? Sie hatten ja recht. Wie konnte ich nur?
Dass ich ein Fan von Eckhart Zerniden bin, hatte ich, glaube ich, schon angedeutet. Was er rausholt aus dem Text. Und da ist natürlich das eine oder andere hinzugefügt, aber es passt absolut in den Gedankenfluss rein. Und über den letzten Punkt, den er gesagt hat, möchte ich mit euch länger nachdenken. Wie bescheuert, wie dumm wir Menschen sein können. Ja, ich glaube an den Gott Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, sagt Jona sogar. Und befindet sich auf einem Schiff, um über dieses Meer, das Gott gemacht hat, vor diesem Gott, der das Meer gemacht hat, zu fliehen. Wie bescheuert ist das? Das wäre so, als ein Terrorist sich in die U-Haftzelle der nächsten Polizeistation begeben würde, um bloß nicht verhaftet zu werden. Aber das ist es, was das Buch berichtet. Er flieht. Psalm 139. David schreibt im Psalm 139, Verse 7 bis 12, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Achtung, dies ist eine rhetorische Frage. Er erwartet keine Antwort. Er gibt sie sich selbst. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, also gehe ich runter, so war das Denken damals, das Totenreich ist unten in der Erde. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, du bist auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das ist vertont worden. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns dieses Lied schon mal gesungen haben. Nähme ich Flügel der Morgenröte, ja? Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken, also es soll richtig schwarz um mich rum sein, damit keiner was sieht, und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Psalm 139, Verse 7 bis 12. David hat es erkannt. Man kann sich vor Gott nicht verstecken. Es gibt nichts oben, nichts unten, nichts im Osten, nichts im Westen. Das ist das Thema Morgenröte. Auch Licht oder Finsternis. Völlig egal, ob Licht an oder Licht aus. Gott sieht alles und jeden. Ich persönlich gehe davon aus, dass Jona den Text kannte. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht beweisen. Aber ihm war bekannt, Gott ist allgegenwärtig. Und als die Seefahrer da rausgefunden haben, dass es um ihn geht, dass er der Schuldige ist für diesen ganzen Sturm, da antwortet er ihnen in Kapitel 1, Verse 9 bis 10, ich diene dem Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, und vor diesem Gott fliehe ich. Und Zerniden hat so schön rauskristallisiert, dass die Seefahrer da sitzen und sich so gegenseitig den Vogel zeigen. Was ist das für ein Typ? Wie kann man einer solchen Unlogik verfallen? Aber Jona hat es geschafft und Jona ist kein Vollidiot. Der ist nicht mit dem Kopf gegen die ersten Balken gelaufen, als er an Bord lief und kommt dann plötzlich auf solche Sachen. Sondern es ist ein normal denkender Mensch wie wir. Ihr ahnt, dass gleich was auf euch zukommt? Offensichtlich kann ein theoretisches Wissen in unserem Kopf stecken, was wir in unserem Leben einfach ignorieren, einfach wegschieben. Ist doch alles logisch, was da vorne an der Folie steht, was David gesagt hat. Ist doch logisch, was das Glaubensbekenntnis des Jonas sagt. Das haben wir alle im Kopf. Und trotzdem, und ihr könnt schon mal anfangen zu denken, gleich werdet ihr nämlich aufgefordert, laut darüber zu reden. Wir müssen schon überlegen, wie ihr das auch hinkriegt in eurem Leben, dass ihr Dinge tut, wohl wissend, dass ihr vor Gott nichts geheim halten könnt und trotzdem denkt ihr, ihr könntet es. Komme ich gleich nochmal zu. Wichtig ist, theoretisches Wissen kann von uns bewusst ignoriert werden. Die deutsche Sprache hat dafür sogar eine Redewendung. Jemand tat etwas wider besseres Wissen. Also obwohl er weiß, dass das Quatsch ist, tut das trotzdem. So sind wir Menschen. Die Theologen würden von Anthropologie reden. Wir gucken in das Buch Jona und wir lernen etwas über, wie der Mensch ist. Eins ist deutlich. Jonas Flucht war weniger eine Flucht vor Gott, als eine Erfüllung als eine Flucht vor der Erfüllung dieses Auftrages. Es war offener Ungehorsam. Deutlich und krasser geht es nicht. Jona hatte einen unmissverständlichen, einen konkreten Auftrag und machte sich exakt in die falsche Richtung auf. Mit seiner Flucht legte Jona nicht nur seinen Dienst als Prophet nieder, er zog sich sogar aus seiner Heimat zurück. Warum macht er das? Er hätte doch locker sagen können, nö, Gott, mache ich nicht. Und hätte in seiner Heimat bleiben können. Stattdessen macht er sich aber in die 180-Grad-Richtung auf, gen Westen. Ich kann nur spekulieren, warum er das tut. Steht nicht da. Aber eigentlich wäre es doch nicht nötig gewesen, um ungehorsam zu sein. Hätte man einfach sagen können, nö, mache ich nicht. Such den anderen. Der Amos ist ein netter Kerl. Nimm doch den. Vielleicht hat er sich aus seiner Heimat zurückgezogen, weil er dort als Prophet bekannt war. Die meisten von uns kennen Jona nur als Propheten aus dem Buch Jona. Wenn wir uns Jona vorstellen, haben wir diese Szenen aus Kapitel 1 bis 4 vor Augen. Tatsächlich war Jona zu Beginn des Buches Jona bereits ein amtierender Prophet. Der hat schon als Prophet gearbeitet und wir kommen jetzt mit dem Buch Jona nur einen kleinen Abschnitt aus seinem Leben zu sehen. 2. Könige 14 berichtet uns ganz kurz in einem Satz von Jona noch einmal. Und es ist nicht irgendein Jona, sondern es ist genau dieser Jona, der Sohn des Amittai. Also der Vater wird angegeben, wir können sicher sein, es ist der gleiche Jona. Jona ist ein Prophet, der dem König Jerobeam II. Dienen konnte. Ein schrecklicher König. Ein König des Nordreichs, der genauso schlimm war wie sein Vorfahr, der zuerst Jerobeam hieß. Der hat einfach nur schlimme Sachen getan. Alles, was Gott missfiel, hat dieser Jerobeam II. Auch getan. Und diesem bösen König durfte Jona gute Botschaft verkünden. Gott wollte, dass die Grenzen von Israel wiederhergestellt werden und weil Gott das wollte, durfte Jona zu diesem Jerobeam laufen und sagen, übrigens, deine Feldzüge werden erfolgreich sein, du wirst Land wiedergewinnen. Na, solche Propheten hat der König gern. Insbesondere, wenn das dann eintrifft, was er gesagt hat. Jona war also ein amtierender Prophet, der bisher immer nur positive Botschaften weitergeben durfte und jetzt an der Stelle, hier mit Ninive, kriegt er eine negative Botschaft fürs Ausland. Warum flieht er? Wie gesagt, Spekulation, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in seinem Dorf, wo er gewohnt hat, in der Gegend, wo er gedient hat, Leute ihn immer wieder angesprochen hätten. Oh, ehrwürdiger Prophet, hast du ein Wort des Herrn für uns? Und er, scheiße, ich hatte eins für andere, ich habe es nicht weitergegeben. Könnt ihr euch das vorstellen, einen Dienst nicht auszuführen, den Gott klar gesagt hat und die Leute denken immer noch, ihr wäret in Amt und Würden? Innerlich hätte Jona vielleicht aufgeschrien, ich bin weder Prophet noch ehrwürdig. Das Gewissen von Jona hätte ihn geplagt. Warum sollte Gott ihm ein neues Wort für Israel geben oder fürs Nordreich geben, wo er das alte für Ninive doch so ignoriert hatte? Also, fliehen vor Gott, Aufträge niederlegen. Wir können über die Dummheit des Jona lächeln, aber sollten sehr vorsichtig sein. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Und er hat es betäubt. Er hat nicht auf das schlechte Gewissen gehört. Wäre er doch klug gewesen. Denn das Gewissen hat Gott uns genau dafür gegeben, dass wir merken, dass wir mit einem gegebenen Maßstab nicht übereinstimmen. Und er hätte dann vielleicht gemerkt, das, was ich hier tue, ist Quatsch. Er hat einen längeren Weg vor, bis er unten beim Schiff ankam. Es ist nicht so, dass er sich ein Taxi bestellt hat und 3 Minuten später auf Flucht war. Sondern er musste erst von Gad Hefer, wo er wohnte, runterlaufen bis zur Küste, um dann entsprechend ein Schiff zu finden. Und in dieser Zeit hat sein Gewissen garantiert Alarm geschlagen. Aber er hat etwas ganz Kluges getan. Das, was jeder Autofahrer machen sollte. Er hat in seinem Auto ein Tacho und hat den Tacho ausgebaut, aus dem Fenster geschmissen und hat sich dann auf die Autobahn begeben. Nicht besonders klug, oder? wenn dann die Polizei kommt und sagt, du, da war 120, du bist 200 gefahren. Mein Tacho ist schuld. So gehen aber Menschen um, die ihr Gewissen betäuben, die einfach auf das Gewissen nicht hören. Ist das klug oder ist das dumm? Total dumm, oder? Ich möchte euch zu etwas einladen, und ich weiß nicht, ob es bei euch klappt. Dazu kenne ich euch menschlich zu wenig. Ich möchte euch bitten, dass ihr so Fünfergruppen bildet, jetzt ohne groß umzubauen. Einfach so, wie ihr gerade sitzt, zu viert, einfach mal ein bisschen umdrehen und dass ihr mal 2, 3, 4, 5 Minuten murmelt miteinander. Das nennt sich bei uns Murmelgruppen. Das ist ein Begriff aus der Pädagogik. Also ihr sollt jetzt nicht mit kleinen Kügelchen durch die Gegend murmeln, sondern in möglichst leiser Art und Weise murmelnd also reden. Und dass ihr euch mal nochmal die Frage stellt, ist, welche Tricks wenden andere Menschen? Bloß nicht ihr. Andere Menschen, von denen ihr gehört habt. Ich habe da einen guten Freund, der. Ja. Welche Tricks wenden Menschen an, um vor Gott zu fliehen, obwohl es doch eigentlich unmöglich ist, vor Gott zu fliehen? Wie sieht das in unserem Alltag aus? Also keiner von euch hat sich ein Schiff gebucht Richtung Tarsus, nehme ich mal an. Aber wir alle fliehen vor Gott. Und welche Methoden wenden wir an, um vor Gott zu fliehen? Oder welche Situationen gibt es, in denen wir so tun, als ob Gott nicht uns sähe, nicht unser Handeln sähe, nicht unser Denken kennte. So viele Konjunktive in einem Satz, wow. Und wir uns einfach belügen, dass Gott das nicht mitbekäme. 3, 4 Minuten murmeln miteinander. Viel Erfolg. Christen haben ganz generell gesprochen eine gewisse Taktik, wenn sie mit dem Rufen ihres Gewissens nicht mehr klarkommen, wenn sich ihre Beziehung zu Gott irgendwie verschlechtert, dann ist eine der Maßnahmen, die sie häufig ergreifen, ist, dass sie den Ort meiden, an dem sie laut der Bibel eigentlich Ermunterung und Ansporn erfahren sollten. Ich lese mal einen Text aus Hebräer 10 vor, Verse 24 und 25. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Das ist eine längere Liste von Aufforderungen und da heißt es in Versen 24, 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern lasst uns vielmehr einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der Tag des Herrn, an dem er wiederkommen wird, kommt immer näher. Die Zeiten werden immer schlimmer. Und wir merken das, dass das Leben immer schwieriger wird, dass auch um uns herum die Sünde immer mehr zunimmt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, lasst uns aufeinander Acht haben, lasst uns einander eine Hilfe sein, indem wir uns ermuntern. Und zu guten Werken und zu Liebe anreizen. Das ist das, was in der Gemeinde geschehen soll. Also da, wo wir Christen zusammenkommen. Wir sollen uns ermuntern, zu guten Dingen anreizen. Oder vielleicht auch ermahnen. Je nachdem, was nötig ist. Aber, was mich erschreckt in diesem Vers, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Menschen hier haben sich angewöhnt, das gemeindliche Zusammenkommen zu vermeiden. Und haben sich damit ein Stück weit die Versorgungsleitung aus der Vene gerissen, die sie doch eigentlich ernähren sollte. Ich wünsche euch als Gemeinde sehr, dass ihr lernt, wirklich auch das zu praktizieren, dass Gemeinde ein Ort des Ermunterns ist, des Anreizens zu guten Dingen, weil es nicht leicht ist in dieser Zeit, die guten Dinge zu tun. Es ist sehr leicht, die schlechten Dinge zu tun. Und die Welt wird dein Gewissen garantiert abtöten. Es wird ja 7 Milliarden Gründe geben, warum das Böse richtig ist. Aber der Ort der Zusammenkunft der Gemeinde ist der, wo wir uns gegenseitig ermuntern, insbesondere je schwerer die Zeiten werden. Ich möchte ein bisschen spekulieren über unseren Freund Jona, warum Jona den Auftrag denn nun abgelehnt hat. Ja, wir sehen nur in Kapitel 1, er kriegt den Auftrag und dann sehen wir, was er tut. Er flieht Richtung Küste, kauft sich ein Ticket, ein One-Way-Ticket Richtung Tarsus, und haut ab. Ist er vielleicht geflohen vor den Assyrern? Ninive, das ist noch nicht die Hauptstadt Assyriens, aber wird es demnächst sein, gehört aber zum Assyrischen Reich. Die Assyrer waren in ihren Feldzügen, in ihren Kriegen sehr berüchtigt. Von berühmt kann man nicht mehr reden. Ihr müsst euch das Bild vorne nicht angucken, aber wer will, ich erkläre ein paar Sachen. Das ist ein Relief, das man ausgegraben hat, das man gefunden hat, wo einfach dargestellt wurde, wie die Assyrer Krieg führten. Sie haben ihren Gefangenen, das hier ist so ein Assyrer, das ist der Gefangene, da ist noch ein Assyrer. Ein Assyrer hält fest und der andere schneidet ihm oder reißt ihm ein Ohr ab. Der Gefangene lebt noch. Wir reden hier immer von lebenden Gefangenen. Wir haben hier einen Assyrer und einen zweiten Assyrer. Hier unten liegt ein Gefangener. Sie reißen oder schneiden ihm die Zunge raus. Das hat den Assyrern Spaß gemacht. So haben sie ihre Besiegten gedemütigt und kaputt gemacht. Sie haben es geliebt, ihre Gefangenen an Pfosten in der Erde festzubinden. Also hier ist die Hand angebunden an so einem Pfosten in der Erde. Die andere Hand auch bei den Füßen. Genau das Gleiche. Das heißt, er war am Boden festgebunden. Und was der Assyrer macht, kann man zum Glück nicht genau erkennen. Hier ist ein Messer in seiner Hand. Die Assyrer haben ihren Leuten gerne, ihren Gefangenen gerne den Rücken aufgeschnitten, die Haut aufgeklappt und den dann liegen lassen. Das in der Wüste, wo irgendwelches Getier durch die Gegend krabbelt, da reingeht, irgendwas frisst, wo Vögel landen. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Aber um die Brutalität der Assyrer vor Augen zu malen, was auf dem Bild zum Glück nicht drauf ist, sie haben es auch genossen, Bäume zu fällen, ungefähr auf der Höhe, den Baumstumpf anzuspitzen, so wie ihr das mit euren Bleistiften macht. Und dann Menschen mit den naturgegebenen Körperöffnungen des unteren Teiles einfach da drauf zu hauen. Den Rest hat die Schwerkraft erledigt. Die rutschten immer tiefer, bis dann irgendwann die Innereien durchbohren waren. Das war ein brutaler Tod. Und so waren die Assyrer unterwegs. Und wenn ich mir das so vor Augen male, sage ich, ey, ich hätte so einen Schiss davor, nach Ninive zu gehen und sagen, in wenigen Tagen geht eure Stadt kaputt. Das wäre so ähnlich, als wenn ich meinen Freund Markus, also ich bin nicht Gott, von daher, er würde lachen, wenn ich das sage, aber wenn ich Gott wäre und Markus sage, ab nach Afghanistan mit dir, geh zu den Taliban und sag, das wäre Gott, den sie anbeten, dieser Mohammed oder dieser Allah, dass das völliger Humbug ist. Und dass nur Jesus ihnen das ewige Leben bereiten kann, wäre eine wahre Botschaft. Aber das Gefühl, was er dann bekommt, wenn ich ihm das sage, ist ungefähr das Gefühl, was ein Jona haben konnte, wenn er darüber nachdenkt, dass Gott ihn nach Ninive zu den Assyrern schickt. Die sowas liebend gerne gemacht haben. Wäre eine solche Angst verständlich? Wäre es nicht menschlich gesehen durchaus nachvollziehbar, dass er vor der Grausamkeit der Assyrer Furcht bekam? Und deswegen gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Die Seemänner fragen ihn, warum fliehst du? Aber ihnen gegenüber gibt er keine Antwort. Er wirbt auch nicht um Verständnis. Habt ihr was von den Assyrern gehört? Natürlich kannten die Phönizier auch die Assyrer. Jona macht nicht den Fehler, nach Rechtfertigung für seinen offenen Ungehorsam zu suchen. Am Ende ist es nämlich völlig unwichtig, ob andere verstehen, warum ich Gott ungehorsam bin oder ob sie es nicht verstehen. Am Ende bleibt eins übrig. Ich bin Gott ungehorsam. Ihr Lieben, das Problem ist, dass das Buch Jona an keiner einzigen Stelle sagt, dass Jona Angst hatte vor den Assyrern. Es ist alles verständlich, was ich sage, aber nichts davon steht da. Wenn Jona über Furcht redet, dann in Kapitel 1, Vers 9. Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Umland gemacht hat. Aber warum flieht denn ein Gottesfürchtiger vor eben diesem Gott? Warum habe ich die Geschichte gesagt? Also ich denke, es war nicht die Furcht vor den Assyrern, so verständlich sie gewesen wären. Jeder, der schon mal ein bisschen länger unterwegs war, Mama, Papa, Seelsorger, Gemeindeleiter, weiß, dass man mit Menschen redet, die irgendwas falsch machen in ihrem Leben und sie nennen dir etwas. Sie bringen dir Beweggründe. Das, was sie dir nennen, ist aber manchmal nicht das, was sie wirklich antreibt. Manchmal bringt man etwas als Argument. Ja, Jona hätte sagen können, die Assyrer. Aber das war nicht sein Punkt. Und so geht es uns manchmal auch. Die Leute nennen uns Gründe, die eigentlichen echten Beweggründe sind aber ganz andere. Warum flieht denn der Jona nun, wenn es nicht die Angst vor den Assyrern war? Und die, die vorhin den Tipp wahrgenommen haben oder schon früher mal gut ihre Bibel gelesen haben, wissen, dass die Lösung nicht in Kapitel 1 steht, sondern in Kapitel 4. Erst in Kapitel 4 werden wir aufgeklärt, warum Jona geflohen ist. Da betete nämlich voller Zorn, das ist total interessant, ein Prophet Jahwes betet voller Zorn zu Jahwe. Ach, Jahwe, Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, und jetzt achtet darauf, was ein Grund ist, Gott nicht zu gehorchen, zu fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der übrigens große Geduld hat. Und übrigens, dass deine Güte keine Grenzen kennt. Und noch mehr, dass du einer bist, bei dem das angedrehte und dem das angedrohte Unheil leid tut. Was ist das denn schon wieder für eine bescheuerte Aussage? Du bist eine wunderhübsche Frau, du bist eine liebenswerte Frau und deswegen gehe ich weg von dir. Merkt ihr die Unlogik im Argumentieren? Aber so sind wir Menschen unterwegs. Die wunderbarste Aussage, die ein Mensch treffen kann, ist: Ich kenne den Gott, der gnädig und barmherzig ist. Und ich weiß, dass das stimmt, dass das nicht nur eine Theorie ist. Es ist die herausragendste Eigenschaft von Gott, dass er gnädig und barmherzig ist. 2. Mose 33, 34. Aber wie kann denn diese Gnade, diese Barmherzigkeit Gottes ein Grund sein, zu fliehen? Die Ausleger bieten uns zwei Interpretationsmöglichkeiten an. Ich nenne euch die erste, der ich selbst mich nicht anschließe. Die einen sagen, die Prophezeiung, die Jona aussprechen sollte, die steht ja in Kapitel 3, Vers 4, und sie lautet: Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Interessant. Wir haben ein Buch bestehend aus 4 Kapiteln, und die prophetische Botschaft ist so lang. Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Ein prophetisches Buch, wo diese wenigen Wörter die Botschaft komplett zusammenfassen. Das Problem ist, dass in dieser prophetischen Aussage keine Bedingung enthalten ist. In der Theologie werden Prophezeiungen in zwei Bereiche unterschieden. Es gibt Prophezeiungen mit einer Bedingung und Prophezeiungen ohne eine Bedingung. Wenn du Buße tust, werde ich das und das tun. Wenn du nicht Buße tust, dann werde ich das und das tun. Ihr merkt, an der Prophezeiung hängt eine Bedingung. Und je nachdem, wie sich der Angesprochene verhält, tritt dann das eine oder das andere ein. So ist das Alte Testament voll. Aaron, Mose haben genau so gepredigt. 5. Mose, das Buch ist voll von: Wenn du das Wohl ergreifst, dann werde ich dich segnen. Wenn du das Weh ergreifst, werde ich dich bestrafen. Wird der Fluch über dich kommen. Sei mir gehorsam, ich segne dich. Sei mir ungehorsam und läufe den Götzen nach, dann werde ich dich bestrafen. Und die Geschichte Israels ist voll von diesen Erfüllungen dieser Verheißung. Das Problem ist, wir haben hier keine Prophezeiung mit Verheißung. Wenn ihr nicht Buße tut in Ninive, dann wird die Stadt fallen, sondern die Stadt wird fallen. Diese Prophezeiung wird also unweigerlich eintreten. Dann hat aber der Prophet ein Problem, da er am 41. Tag wegen Falschprophezeiung eigentlich angezeigt werden und folgerichtig erschlagen werden müsste mit irgendwelchen Steinchen, die gerade rumliegen. Zumindest würde er verhöhnt werden. Naja, bei Jerobeam dem Zweiten hat es ja noch gut geklappt, aber hier mit Ninive hast du ja kräftig daneben gelegen. Ne? 50-50 Chance. Womöglich hatte also Jona Angst um sein Leben, mindestens aber Angst um seinen Ruf als Prophet. Das ist ein erwägenswerter Vorschlag und es kommt von Menschen, die denken können, dieser Vorschlag. Von daher könnt ihr überlegen, ob das für euch eine Alternative ist. Ich persönlich sage, Jona sagt nichts in dieser Richtung. Er sagt nicht, ich hatte Angst, dass du deine Prophezeiung erfüllst und ich dann als Vollidiot dastehe, dass ich gesteinigt werde. Und übrigens, wenn ihm seine Ehre als Prophet wirklich so wichtig gewesen wäre, hätte er nicht alles hingeworfen und wäre Richtung Tarsis geflohen. Außerdem, was er hätte machen können, er hätte ja den Auftrag ausführen können, die Prophezeiung aussprechen und hätte dann gen Westen abflitzen können. Nach dem Motto, kurz bevor dann tatsächlich was vom Himmel fällt oder nicht vom Himmel fällt, hau ich ab. Ich habe meinen Job erfüllt, denn der Job war ja, das zu verkünden. Job erfüllt, ich hau ab. Aber interessanterweise legt der Heilige Geist Wert darauf, festzulegen, wo Jona sitzt. Ihr erinnert euch an das Bild vorhin mit dem Rizinus, wo er da vor der Stadt sitzt und abwartet? Die Bibel macht ganz klar, dass er im Osten der Stadt sitzt. Hier ist der Westen, hier ist die Stadt und er befindet sich noch weiter weg von Heimat und Fluchtort. Er sitzt im Osten und guckt auf die Stadt und ist gespannt, was passiert. Und dort sitzt er und bläst Trübsal. Was war das Problem? Ich bin immer auf der Frage, warum hat er den Job nicht ausführen wollen? Wisst ihr, das Volk Israel, die Juden, wie man sie mitunter nannten, hatten eine feste Überzeugung. Die war so fest in der Kultur, in dem ganzen religiösen Denken dieser Leute drin, dass selbst Paulus im Römerbrief, also noch Jahrhunderte später, darauf argumentativ aufbauen kann. Juden haben gesagt, wir haben Abraham zum Vater, wir haben das Gesetz, die Tora, wir haben die Stiftshütte, wir haben das, 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 das. Gott hat uns auserwählt, wir sind wer? Und aus dieser erstmal richtigen Aussage, das stimmte ja alles, folgte noch etwas anderes. Die Heiden. Wir sind auserwählt, ihr nicht. Aber stimmt das? Ist es das, was Gott Abraham gesagt hat? Ich werde deinem Samen, dein Nachkommen zum Heil erwählen und alle anderen verdammen? Oder hieß nicht die Prophezeiung, dass sein Same zum Segen werden soll für alle Nationen? Das heißt, schon gegenüber Abraham war völlig klar, ja, die Juden sind der Weg, über den Gott handeln wird, aber die Juden sind zum Segen für die ganze Welt, was ja in Jesus Christus sowas von erfüllt ist. Aber das haben die Juden nicht verstanden. Sie waren stolz auf ihre Errungenschaften, in Anführungsstrichen, auf den Segen, den sie von Gott bekommen haben, und haben die anderen verachtet. Und das ist mein Punkt, wo ich uns auch nochmal bitte, wenn ihr es erlaubt, in Frage stellen möchte. Die Juden haben gesagt, bei uns ist das Heil und die anderen waren ihnen egal. Und das passiert uns Christen genauso. Ich bin errettet. Und dann machen wir einen Punkt. Und dann sehen wir die Sünde draußen, was die alles falsch machen. Der ist homosexuell, der hat schon seine fünfte Ehefrau, der ist überhaupt nicht verheiratet und geht trotzdem durch die Betten. Betrüger, Steuererklärung belogen, falsch ausgefüllt. Ein anderer, der seinen Chef beklaut und, und. Und dann können wir uns ganz schnell darüber erheben und wir haben Bibelstellen in der Hand, die sagen, dass das alles böse ist. Und damit rutschen wir voll in die Jona-Rolle rein. Denn Jona kannte den herausragenden Charakterzug Gottes, gnädig und barmherzig zu sein. Sein Fehler war, dass er sich diese Eigenschaft nicht zu eigen machte. Anderen predigen? Gerne. Womöglich den Kollegen Amos und Hosea bei ihren Predigten zustimmen, zuhören? Alles in Ordnung. Also Jonas sitzt da und sagt, oh, was die Jungs da predigen, ist toll. So ist Gott. Oder selbst auch über Gott predigen. Aber sich selbst in das Ebenbild Gottes verwandeln zu lassen, dazu war Jona nicht bereit. Das ging ihm zu weit. Jona war noch nicht gnädig und barmherzig. Jona suchte nicht das Verlorene. Er wünschte den Assyrern nur die gerechte Strafe. Die Assyrer waren grausam und boshaft. Und deswegen habe ich euch vorhin dieses Relief gezeigt. Aber Jona, der so nah an Gott dran war wie wenige Menschen, er selbst hatte Gott nicht wirklich verstanden. Das ist schwierig. Ihr Lieben, die Brüderbewegung ist bekannt dafür, dass ihr ihre Bibel gut kennt. Wir sind auch für was anderes bekannt. Für Rechthaberei. Und ein Professor hat bei meinem Theologiestudium mir mal eins klar gemacht, leider viel zu kurz. Er hat uns Studenten erklärt. Er hat gesagt, guckt euch mal in der Bibel an, im Neuen Testament, mit wem sich Jesus am meisten streitet. Das sind dummerweise genau die Leute, die ihm theologisch am nahesten stehen. Jesus hat eine Theologie und die Pharisäer hatten eine Theologie und die Sadduzäer hatten eine Theologie. Und mit wem kloppt er sich am meisten? Mit denen, die ihm theologisch am nahesten standen, die aber so weit vom liebenden Vaterherz entfernt waren wie sonst kein anderer. Und da habe ich Angst um unsere Bewegung, dass wir stolz darauf sind, dass wir unsere richtige Bibelübersetzung haben, welche auch immer es momentan ist. Karl-Heinz hat ja was Gutes getan, also Karl-Heinz van Heiden ist ja auch Brüderbewegung und hat mit seiner neuen Bibel heute einen guten Beitrag, denke ich, auch gerade für die evangelistische Arbeit geleistet, aber ist natürlich eine gewisse Konkurrenz zur komplizierten und trotzdem super guten Elberfelder, egal welche Elberfelder, ich weiß auch, dass es da nur vier richtige Elberfelder gibt. Wir sind so stolz auf unsere Errungenschaften, zu Recht. Die Brüderbewegung hat Gutes geleistet und wenn man sich anguckt, wie die Freikirchen sonst in Deutschland sich aufstellen, kann man nur traurig sein. Aber Leute, das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts, sondern die Frage ist, ob wir das, was wir in unseren guten Bibelübersetzungen lesen und ob wir das, was wir in unseren guten Predigten hören, ob wir das praktizieren, ob wir Gottes Vaterherz, dieses liebende Vaterherz nachahmen. Und dazu möchte ich einladen. Und das ist eine Sache, die man nicht mit einer Predigt erledigt. Hätte ich mehr Zeit, die ich jetzt ganz bewusst nicht mehr nehme, würde ich euch auf Petrus hinweisen, der auch noch ganz schön durch Schule durchgehen muss. Petrus hat Jesus persönlich erlebt, brauchte dann aber nochmal so ein Ding, dass da bestimmte Dinge vom Himmel kommen und er dann die Aufforderung kriegt, diese ganzen unreinen Sachen zu essen. Also so ein richtiges Bild für ihn, damit er versteht, dass Gott Dinge, die eigentlich unrein sind, rein machen kann. Und das ist im Grunde genommen seine Botschaft gewesen an Petrus, lieber Freund, das Heil ist nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden da. Und obwohl er eine persönliche visuelle Offenbarung bekam, musste er später nochmal von Paulus streng zurechtgewiesen werden, weil er wieder in das alte Ding zurückgefallen ist. Und deswegen lasst euch bitte nicht vorschnell befriedigen nach dem Motto, ich liebe auch die Ungläubigen. Sondern denkt wirklich drüber nach, bist du so wie Gott, der die Sünde des anderen sieht und trotzdem den Sünder liebt? Dieser Spruch ist sowas bekannt, dass Gott die Sünde hasst und den Sünder liebt. Kennen wir doch, können wir selbst runterbeten. Aber praktizieren wir es auch. Ich war einmal länger beruflich unterwegs und musste dann abends noch eine schwierige Straße durch Berlin durchlaufen. Es war 12:30 oder 12:30 nachts. Und es gibt da so eine Straße, die heißt Oranienburger Straße in Berlin. Und meine Straßenbahn fuhr leider nicht bis zur U-Bahn. Ich musste gefühlt 500 Meter von der Tramhaltestelle bis zur U-Bahn-Haltestelle laufen. Ich war hundemüde, lief da so meinen Weg nach einem anstrengenden Arbeitstag und plötzlich spricht mich eine junge Frau auf der Straße stehend an. Na, mein Süßer, hast du Zeit? Da ich normalerweise um diese Uhrzeit auf dieser Straße nicht laufe und auch nie diese Dienstleistung in Anspruch genommen habe, aber ich war da auf dem Strich von dem Bezirk. Da liefen halt die Prostituierten rum und warben sich an. Und ich gucke nach links, registriere, was das da ist. Der Ekel kommt in mir hoch, ich renne zur S-Bahn, also bin ich gerannt, aber zügigen Schrittes zur S-Bahn gelaufen, runtergetigert, nach Hause gegangen, mich an meine Frau rangekuschelt und irgendwie war alles ganz gruselig. Ich erzählte das 3 Tage später einer Schwester aus der Gemeinde und die meinte, Ansgar, warum hast du ja nicht das Evangelium erklärt? Und ich dachte, was soll denn das jetzt? Ich wollte Mitleid und nicht noch einen Rat. Aber ich merke, ich habe die Sünde, sie hat doch nichts gemacht. Also natürlich, das ist nicht okay, was sie tut. Aber sie hat mir doch gerade nichts Böses getan, hat mir kein Messer ins Herz gerammt oder sonst irgendwie. Ich habe die Sünde gesehen, aber nicht den Sünder. Und ich bin weggerannt. Und vielleicht habe ich mich auch noch gestreichelt. Doch, toll, dass du nicht drauf eingegangen bist. Wir müssen tatsächlich lernen, so einen Ekel über die Sünde beizubehalten, also nicht liberal zu werden, dass wir denken, ja, ist alles nicht so dramatisch. Hat halt unser Bundeskanzler, unser ehemalige 5 Ehen hinter sich, das ist halt so. Also wir sollen da nicht locker gegenüber werden, aber wir müssen immer wieder versuchen, uns auch vor Augen zu nehmen, Jesus ist als Arzt für die Kranken gekommen, also müssen wir zu den Kranken gehen und uns nicht in unseren Gemeinden, verzeiht das Wort, selbst befriedigen. In unserem Kopf ist uns vielleicht klar, dass das Blut Jesu Christi für Sünder geflossen ist, nicht für Heilige. Es floss zu einem hohen Preis. Niemand konnte diesen bezahlen oder hätte ihn als Geschenk verdient. Die Juden nicht, die Christen nicht, der heutige Prediger nicht und du auch nicht. Und insofern ist das Buch Jona eine Beschämung für die Juden. Das Nordreich befindet sich in tiefster Sünde. Das Südreich demnächst auch. Und sie haben auf ihre eigenen Propheten nicht gehört. Und Gott sagt, dann schicke ich meinen Propheten ins Ausland und verkünde da das Heil, weil ich ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade und der Vergebung bin. Und die Juden hätten eigentlich sagen müssen, was ist denn jetzt los? Und dann hätte Gott vielleicht freundlich geantwortet, ja, ihr hattet eure Chance. Wenn ihr nicht drauf hört, ich begnadige, wen ich begnadige. Ich bin barmherzig, wen ich gegenüber barmherzig bin. Wenn ihr das ablehnt, das Buch Jona ist eine Beschämung für die Juden, weil sie ihr Heil selbst nicht richtig verstanden haben.